Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Blick auf die Gewalt gegen Demonstrierende im Iran vermissen viele eine klare Verurteilung des Regimes durch die Politik und auch die Wissenschaft. Warum es nach wie vor wichtig ist, die Gesprächskanäle nicht zu kappen, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und wir fragen zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, wo bleibt eigentlich der Staat bei der Leseförderung? Etliche Verlage berichten von Bittbriefen, die sie aus Kitas und Schulen erreichen. Die Frage, sie mögen doch bitte kostenlose Bücher versenden. Ein Skandal finden die Verlage und wir berichten. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Gut einen Monat ist es her, dass im Iran die 22-jährige Mahsa Amini starb. Die junge Frau war in Polizeigewahrsam gekommen und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der Grund, sie hatte angeblich ihre Haare nicht anständig bedeckt, also der Grund für die Festnahme. Und seit dem Tod kommt es im Iran zu Protesten gegen die Regierung, die teilweise mit massiver Gewalt gegen die Demonstrationen vorgeht. Diese Angriffe wiederum hat die Deutsche Hochschulrektorenkonferenz deutlich verurteilt. Sie zählt aber nach wie vor etwa 90 Kooperationsvereinbarungen zwischen deutschen Hochschulen und staatlichen iranischen Universitäten. Sollten diese Kooperationen eingefroren werden angesichts der Menschenrechtsverletzungen? Und wie können die Studierenden, die dafür ihre Rechte auf die Straße gehen, angemessen unterstützt werden? Fragen, über die wir mit Professor Karim Kaksa sprechen konnten. Er ist Präsident der Hochschule Fulda und Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz. Im Iran hat er seine Kindheit verbracht und meine erste Frage an ihn war, wie die Art der Zusammenarbeit mit den iranischen Hochschulen sich unter dem neuen Präsidenten im Iran entwickelt hat, der als Hardliner gilt.
Traditionell gibt es zwischen den deutschen und den iranischen Hochschulen eigentlich relativ gute Beziehungen, die weit zurückreichen. In den letzten Jahren war die Beziehung zwischen unseren Hochschulen geprägt von einem Auf und Ab. Es hing jeweils davon ab, wie die äußeren politischen Rahmenbedingungen im Iran sind. In letzter Zeit mussten wir feststellen, dass es sich deutlich abgekühlt hat. Und das hängt natürlich auch mit der jeweiligen politischen Führung zusammen, ob eher ein Präsident da ist, der sehr konservativ ist oder jemand, der eher zu den offeneren Kräften zählt.
Jetzt hat gerade die EU Sanktionen gegen die Sittenpolizei und andere Verantwortliche beschlossen. Welche Rolle werden solche Sanktionen wohl spielen? Was ist Ihre Einschätzung oder Ihre Erfahrung?
Der Iran lebt ja schon seit vielen Jahren, eigentlich seit der Islamischen Revolution, mit diesen Sanktionen. Die Bevölkerung insgesamt trifft das sehr, sehr hart. Und wichtig ist bei diesen Sanktionen, dass es eben diejenigen trifft, die man treffen möchte und nicht die große Mehrheit der Bevölkerung. Insofern glaube ich, dass es ein richtiger Weg ist, die Sanktionen jetzt zielgenau zu richten an diejenigen, die auch für Gewalt im Moment im Iran verantwortlich sind und für die Nachrichten, die wir aus dem Land im Moment über die Medien erhalten.
Wird es denn trotzdem dann auch von Seiten des Iran mögliche Einschränkungen oder eine Verschlechterung der Situation der sowieso schon abgekühlten, wie Sie sagen, Beziehungen, wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Iran geben? Was glauben Sie?
Man muss ja feststellen, dass seit dem Amtsantritt von dem jetzigen Präsidenten Ebrahim Raisi die Beziehungen deutlich abgekühlt sind. Wir hatten davor bei der Vorgängerregierung eigentlich die große Hoffnung, dass es eine gewisse Annäherung zwischen den Hochschulen in Deutschland und im Iran gibt. Wir hatten eine große Gruppe von iranischen Präsidenten der staatlichen Hochschulen, war hier in Deutschland, auch an meiner Hochschule waren 14 Präsidenten aus dem ganzen Land. Das war möglich, weil es eine gewisse Offenheit auch bei der Regierung gab. Nach dem Amtsantritt von Raisi sind viele Präsidentinnen oder Präsidenten gibt es ja nur ausgetauscht worden. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Zusammenarbeit im Wissenschafts- und im Hochschulbereich aus.
Warum, könnte man ja dann fragen, braucht es diese Kooperation bei so einem schwierigen Partnerland, in dem Grundrechte mit Füßen getreten werden, überhaupt? Was ist Ihre Antwort auf diese Frage?
Es ist eine wirklich schwierige Frage und mit dieser Frage sind wir im Hochschulbereich ja sehr häufig konfrontiert. Die Frage, wie weit darf man gehen? Welche Form von Kooperation darf es geben, auch mit Staaten, die jetzt nicht die Werte vertreten, die wir hier in Deutschland vertreten, mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Darf es überhaupt Kooperationen geben? Ähnliche Situationen erleben wir ja in China oder jetzt auch in Russland. Und wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, die Wissenschaft kann auch eine wichtige Funktion, eine diplomatische Funktion einnehmen, um den Kontakt zwischen den Menschen auf beiden Seiten nicht abbrechen zu lassen. Denn Wissenschaft lebt eben auch von Begegnung, lebt von Vertrauen, lebt davon, dass es einen internationalen Austausch gibt. Aber man muss sich natürlich auch immer wieder sehr kritisch fragen, inwieweit man mit so einer Beziehung, mit so einem Austausch auch das System in dem jeweiligen Land stärkt. Das ist eine Gratwanderung. Und im Moment ist es eben in Bezug auf den Iran äußerst schwierig, diese Beziehungen wirklich aufrechtzuerhalten.
Jetzt hat die Hochschulrektorenkonferenz sich da klar positioniert, das Vorgehen und die Gewalt gegen die Protestierenden, die Sie gerade beschrieben haben, auch verurteilt. Wie lässt sich denn verhindern, dass solche Worte, die ja nichts kosten, bei den Studierenden im Iran, bei den Forschenden nicht nur als bloße Lippenbekenntnisse oder sogar hohle Phrasen gewertet werden?
Das ist auch wieder eine gute, aber auch eine schwierige Frage, denn wir sind ja hier im doch recht sicheren Europa, in Deutschland, in einer sehr komfortablen Situation und gehen ein relativ geringes Risiko ein, wenn wir uns hier sehr kritisch äußern, und die Personen vor Ort riskieren letztendlich auch ihr Leben, um für Freiheit zu kämpfen und für ein offenes Land. Im Prinzip können wir im Moment eigentlich nur eine gewisse Symbolpolitik betreiben und sagen, wir stehen an der Seite derer, die für diese Werte sich einsetzen und ihr Leben riskieren. Und wir tun das auch kund, um eine moralische Unterstützung den Personen zu geben, die im Iran selber sich einsetzen jetzt für Veränderungen und für eine gewisse Offenheit in der Gesellschaft.
Ich merke Ihnen an, dass Sie sehr mit sich ringen um Worte auch, das schwierig ist, weil man den Kontakt nicht komplett abreißen lassen möchte. Trotzdem die Frage, was folgt jetzt aus den aktuellen Entwicklungen, auch diesen Überlegungen, zum Beispiel in der Hochschulrektorenkonferenz? Wie geht es jetzt weiter und welche Entscheidungen stehen möglicherweise an?
Also ich glaube, es fällt im Moment schwer, auf offizieller Ebene, also auf Hochschulleitungsebene oder über die Ministerien Kontakte zu pflegen oder zumindest noch im Kontakt zu bleiben. Was wir aber tun können hier, ist, dass wir jungen Menschen aus dem Iran die Möglichkeit geben, hier im Land bei uns zu studieren. Wir haben an den Hochschulen einen relativ hohen Anteil internationaler Studierende, insbesondere auch von iranischen Studierenden. Mehr als 10.000 iranische Studierende studieren an unseren deutschen Hochschulen. Und das ist jetzt im Moment ein kleiner Beitrag, aber wir können über diese Form der Wissenschaftsdiplomatie letztendlich den jungen Menschen die Möglichkeit geben, hier zum einen eine Ausbildung zu erhalten, aber sie werden in jedem Fall auch mit unseren Werten hier konfrontiert werden. Sie werden die freiheitlich-demokratische Grundordnung hier in Deutschland kennenlernen und sie werden als Botschafter wieder zurückgehen ins Land. Und man kann nur die Hoffnung haben, dass sie ein Stück weit die Ideen und die Werte, die sie hier erlebt haben, dann auch mitnehmen und insofern indirekt den Menschen im ganzen Land helfen. Aber es ist natürlich ein kleiner Beitrag, den wir leisten können, und es ist eine Gratwanderung.
Zur Lage im Iran und der aktuellen Kooperation, die weiter besteht zwischen deutschen und iranischen Hochschulen, war das eine Einschätzung von Professor Karim Kakza. Er ist Präsident der Hochschule Fulda und wir haben aus terminlichen Gründen das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Erst gestern haben wir hier berichtet von den verheerenden Ergebnissen des neuen IQB-Bildungstrends, einer Studie, die zum Beispiel zeigte, ein steigender Anteil von Viertklässlern kann nicht ausreichend lesen und schreiben. Helfen würde es ja, wenn Kinder früh genug mit interessanten Büchern in Berührung kämen. Aber in Deutschland scheinen viele Kitas und auch Schulbibliotheken kein Geld für Neuanschaffungen zu haben, denn es erreichen etliche Bittbriefe die Verlage, in denen Pädagoginnen und Pädagogen um kostenlose Leseexemplare betteln. Ludger Fittkau ist der Geschichte nachgegangen.
Monika Osberghaus leitet den Klett Kinderbuchverlag in Leipzig. Wenn sie sich in den Kitas oder Schulen der Region umschaut und anguckt, welche Bücher es in den Einrichtungen gibt, ist sie oft regelrecht entsetzt.
Wenn man sich anguckt, was in den entsprechenden Bibliotheken steht, also erst recht auch in den Kitas, dann ist das einfach ganz old und uralt. Und gerade in den Kitas ist es noch viel dringender als in den Schulen. Da planen die, glaube ich, überhaupt nicht mit Bilderbüchern und ist völlig abhängig von irgendeiner persönlichen Vorliebe. Und entsprechend sieht man da Raupe Nimmersatt und wenn es hochkommt, den Gryffalo. Und der Rest ist trauriges, altes, aussortiertes, zerfleddertes Zeug. Wenn ich hier im Osten zum Beispiel in Kitas gehe, dann ist es ganz viel DDR-Kinderliteratur, also entsprechend über 30 Jahre alt.
Dennoch sind keine staatlichen Programme für neue Kinderbücher in Kitas und Schulen in Sicht, obwohl gerade die Kinder während der Pandemie das Lesen neu entdeckt haben, im Gegensatz zu den Erwachsenen. Das zeigt zumindest eine Umfrage des Börsenvereins des deutschen Buchhandels bei den Mitgliedsunternehmen. Lehrer und Schulleitungen versuchen nun auf eigene Faust das Lesen von Büchern zu unterstützen, auf Kosten der Verlage. Die knapp 100 Mitgliedsverlage der Arbeitsgemeinschaft der Jugendbuchverlage e.V. erhielten allein für 2022 rund 80.000 Anfragen von Kitas und Schulen nach kostenlosen Exemplaren. Würden diese Anfragen erfüllt, müssten die Verlage Bücher im Wert von rund 1 Million Euro spenden. Dabei sei jedoch eigentlich genug Geld im staatlichen Bildungssektor vorhanden, so Bernd Herzog. Es landet nur nicht bei den analogen Büchern. Er leitet den Vertrieb des Frech-Verlags in Stuttgart und ist auch der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Jugendbuchverlage. Die Verteilung der Mittel an Kitas und Schulen sei oft zu bürokratisch organisiert, so Herzog. Zudem werden digitale Tools stark bevorzugt.
Bestes Beispiel ist ja der Digitalpakt Schule, wo der Staat dann über Monate immer sagt, ja, aber da liegen doch 5 Milliarden, ihr müsst sie doch nur einfach mal abrufen. Und wenn man dann mal ins Detail reingeht, stellt man fest, es ist halt ein derart kompliziertes Prozedere, dass die Schulen heute noch kein WLAN haben. Also es ist so ein gutes Beispiel, dass wir natürlich jetzt als Verband und als Verlage auch nicht sagen können, an welcher Stelle in Kommune, Stadt, Land, Bund, Kultusbehörde jetzt eigentlich das Problem liegt.
Bei den Schulträgern, also bei Kommunen und Landkreisen, das sagt das Hessische Kultusministerium. Denn dort sei man für die Beschaffung von Büchern und anderen wichtigen Medien für die Kitas oder Schulbibliotheken verantwortlich, so Michael Asselm, der Pressesprecher des CDU-geführten Hessischen Kultusministeriums. Die Landesregierung unterstütze die Leseförderung, wo es nur gehe, so Asselm.
Ich muss erst mal sagen, dass die Ausstattung von Schulbibliotheken natürlich eine wirklich wichtige Aufgabe ist. Jetzt auf Hessen bezogen, also wir haben hier eine Kooperation zwischen uns, also dem Kultusministerium, dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Landesableger des Deutschen Bibliotheksverbandes, um gerade diese Zusammenarbeit von Schulen oder auch diesen Schulmediotheken mit öffentlichen Bibliotheken zu fördern.
Die Kooperation der Kitas und Schulen etwa mit öffentlichen Stadtteilbibliotheken sei besonders wichtig, um Kinder vom Lesen zu begeistern, findet auch Monika Osberghaus vom Klett Kinderbuchverlag. Helfen könnte diesen Einrichtungen vor Ort das norwegische Modell, nämlich der Ankauf der Erstauflage von Kinderbüchern durch den Staat und die Verteilung der Bücher an die Bildungseinrichtungen.
Das heißt, die kriegen automatisch die neuen Bücher gespendet von ihrem Staat. Und dadurch bleibt Leben in dem ganzen Bereich. Alle lernen diese Bücher kennen. Die Kinder kriegen eine Geschmacksbildung ab. Davon können wir nur träumen, weil eben ja auch die neuen Bücher oft auch ein bisschen Avantgarde sind und man dann einfach neue Strömungen kennenlernt. Das geschieht dann automatisch.
Mit diesem norwegischen Modell wäre auch hierzulande beiden Seiten geholfen. Kitas und Schulen hätten auf der einen Seite genügend frischen Lesestoff. Und andererseits würde es auch den Verlagen helfen, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine wichtige Abnahmegarantie bekämen.
Die Busfahrkarte per App kaufen, den Mail-Account abfragen oder die Überweisung online erledigen. Es sind unzählige digitale Anwendungen, die wir alle täglich nutzen. Aber was dahinter steckt, verstehen ganz konkret wohl nur die wenigsten.
Campus und Karriere. International.
In Kenia soll sich das ändern. Das Land will als erstes auf dem afrikanischen Kontinent Coding und Programmieren in allen Schulen unterrichten lassen. So sollen die Kinder für den Arbeitsmarkt der Zukunft fit gemacht werden und vom Anwender zum Gestalter ihrer digitalen Welt werden. Das ist ein ambitioniertes Vorhaben, dem vor allem die fehlende Infrastruktur auf dem Land zum Verhängnis werden könnte, wie Navina Kotor berichtet.
Amani ist 6 Jahre alt, hat lange blaue Zöpfe und nimmt Programmierunterricht. Mit der Software Scratch animiert sie eine kleine Katze. Miau. Miau. Bereits nach ein paar Minuten kann Amanis Katze miauen und Fußball spielen. Vielleicht kein Zufall, Denn Programmieren nimmt Armani sehr ernst.
In Homebox 6 every day in the evening.
Jeden Abend üben wir zu Hause. Ich liebe Programmieren.
That's why I love coding.
Der Unterricht ist Teil des Freizeitangebots der Kigwa Ridge Schule, einer privaten Grundschule in Nairobi. Jeden Freitagnachmittag können die Kinder selbst entscheiden, was sie machen möchten. Angeboten wird Ballett, Skaten oder Taekwondo und seit einigen Wochen auch Programmieren.
Now we are writing a code for our wall, isn't it? What is the first step again?
Die 20 Jahre alte Margaret Kabuto studiert Statistik und ist eine der Lehrkräfte. Jeden Tag unterrichtet sie Programmieren an verschiedenen Schulen in Nairobi. Ihre Schüler sind während des Unterrichts Feuer und Flamme. Hochkonzentriert arbeiten sie in Zweiergruppen an Tablets, die Margaret eigens für den Unterricht mitgebracht hat.
So I feel like coding is more hands-on.
Programmieren ist praxisorientierter als andere Fächer. Der Schulunterricht ist oft theoretisch und die Kinder können nur zuhören. Hier können die Schüler kreativ sein. Sie lernen, im Team zu arbeiten und oft helfen sie sich gegenseitig. In Zukunft sollen alle kenianischen Kinder Programmiersprachen wie Scratch und Python lernen und sich in der Schule mit Algorithmen auseinandersetzen. Als erstes Land in Afrika hat Kenia Programmieren als eigenes Schulfach in den Lehrplan aufgenommen. Verfechter des neuen Lehrplans möchten dadurch nicht nur Fähigkeiten wie Teamarbeit und problemorientiertes Denken vermitteln. Es geht auch darum, Kinder für den Arbeitsmarkt der Zukunft zu sensibilisieren und das Land als Technologiestandort auf dem Kontinent zu positionieren. Mit dem Lernprogramm von Codris Afrika sollen landesweit Schüler spielerisch an das Fach herangeführt werden. Für den Geschäftsführer Mugumu Munene liegen die Vorteile auf der Hand. Die Welt ist sehr digitalisiert. Wir wollen Kindern die Möglichkeit geben, die Welt besser zu verstehen. Sie sollen ihre berufliche Zukunft selbst gestalten können. Momentan gibt es nicht genug Menschen, die diese digitalen Fähigkeiten mitbringen. Für eine gute Schulbildung müssen in Kenia die meisten Eltern tief ins Portemonnaie greifen. An Schulen wie der in Nairobi gibt es Geld, die benötigten Geräte und schnelles Internet. Auch zu Hause haben Kinder wie Armani Zugang zu Computern. An vielen öffentlichen Schulen, vor allem in ländlichen Gebieten, sieht es anders aus. Nelly Cheboy wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf dem Land auf. Lange ging sie barfuß in die Schule und hungrig ins Bett. Mit einem Stipendium änderte sich alles. Nelly studierte Informatik in den USA. Hochqualifiziert kehrte sie nach Kenia zurück, um sich einen Traum zu erfüllen. Nelly sammelt ausrangierte Laptops, rüstet sie auf und bietet mittlerweile 40.000 Kindern auf dem Land die Möglichkeit, sich fortzubilden. Für sie liegt der Weg aus der Armut in der Technologie. Man braucht nur einen Computer und die richtigen Fähigkeiten. Dann kann man für jede Firma, egal wo auf der Welt, arbeiten. Auch wenn man auf dem Dorf lebt. Damit der Traum vom IT-Boom hier in Erfüllung gehen kann, muss die technologische Umsetzung klappen. Die Regierung hat zugesichert, jeder Schule mindestens einen Computer und Internetanschluss zur Verfügung zu stellen. Aber ob der Plan wirklich aufgeht, wird sich erst in ein paar Jahren zeigen.
Vielleicht kennen Sie die Zettel auch, die an der ein oder anderen Gaststätte inzwischen hängen. Dringend MitarbeiterInnen gesucht. Und so manches Restaurant hat inzwischen wegen Personalmangels auch schon die Öffnungszeiten deutlich eingeschränkt. Das Gastgewerbe also, und dazu zählen auch Hotels, sucht verzweifelt Beschäftigte. Seit dem Beginn der Pandemie haben Hunderttausende die Branche verlassen. Die Schichtarbeit und die geringe Bezahlung sind schon lange als Grund ausgemacht. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG, wollte es aber noch mal genauer wissen. Sie hat nun die Mitarbeitenden gefragt, wie es ihnen ergeht und was sie ganz konkret stört. Reporterin Anja Dobodinski kennt die Ergebnisse.
Obwohl Restaurants und Hotels inzwischen wieder gut besucht sind, können immer mehr Unternehmen ihr Geschäft nicht wie gewohnt betreiben, hat Guido Zeitler beobachtet. Er ist der Vorsitzende der Gewerkschaft NGG.
Verkürzte Öffnungszeiten. Betriebe fangen plötzlich an, Ruhetage einzuführen. Es gibt Betriebe, die lasten ihre Betriebe nicht mehr aus. Man sieht reservierte Bereiche in den Restaurants, die nicht bedient werden. Und wenn man fragt, sag mal, warum kann ich da keinen Platz haben? Ja, weil wir keine Leute haben.
Hotels sind nicht voll ausgelastet, weil niemand die Zimmer sauber halten kann. Die Gewerkschaft NGG wollte wissen, warum immer weniger Menschen im Gastgewerbe arbeiten wollen und hat eine Umfrage unter rund 4.000 Beschäftigten gemacht. Die meisten arbeiten schon seit vielen Jahren unbefristet in der Branche und sind ausgebildete Fachkräfte. Das wichtigste Ergebnis der Umfrage: Nur ein Drittel kann sich vorstellen, auch in Zukunft in der Branche zu bleiben. Hauptgrund dafür ist die Bezahlung. 80% bemängeln sie. Im Schnitt verdienen die Fachkräfte im Gastgewerbe 2.300 Euro brutto im Monat.
Ich möchte mal das Tourismus-Meckerland Mecklenburg-Vorpommern herausgreifen. Seit vielen, vielen Jahren immer an der Spitze in der Tourismusentwicklung. Wenn man sich hier nüchtern die Entlohnungssituation für Fachkräfte anschaut, muss man feststellen, das ist Mindestlohnniveau.
Die Gewerkschaft fordert einen Monatslohn von 3.000 Euro. Sie kritisiert, dass Gastrounternehmen auch ohne Tarifvertrag Mitglied im Arbeitgeberverband DEHOGA sein dürfen. Nur ein Viertel der Betriebe ist an einen Tarifvertrag gebunden. Das ist deutlich weniger als im Schnitt der Gesamtwirtschaft. Rund 70% der Gastrobeschäftigten wünschen sich mehr Wertschätzung durch ihre Arbeitgeber. Auch die Arbeitsbedingungen sehen sie sehr kritisch. Weil in vielen Firmen die Zahl der Mitarbeitenden in der Pandemie schrumpfte, wuchsen für die Verbliebenen Zeitdruck und Stress, klagt Oliver Rieck, Restaurantfachmann aus Hamburg.
Dadurch entsteht natürlich eine enorme Mehrbelastung. Es laufen Überstunden an, die nicht vergütet werden können aufgrund der wirtschaftlichen Lage, aber auch aufgrund des Personalmangels, nicht in Freizeit eben ausgeglichen werden können.
Oft sind die Arbeitszeiten nicht planbar, weil erst am Ende der einen Woche die Dienstpläne für die kommende Woche feststehen, kritisiert Rieck. In dieser Lage werden auch Lehrlinge häufiger eingesetzt. Darunter leidet die Ausbildung. Jeder Zweite bricht im ersten Jahr ab, so Oliver Rieck. Die Ausbildungszahlen im Gastgewerbe sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Es kommt nun also auch noch weniger Nachwuchs in die Branche. Während der Lockdowns hatten viele Gastrobeschäftigte nichts zu tun, erklärt Gewerkschafter Guido Zeitler. Bei ihnen habe es einen Aha-Effekt gegeben.
Das Leben besteht ja noch aus was anderem als aus Schichtarbeit, ne? 24/7 in drei Schichten zu arbeiten mit Überstunden.
Viele wechselten in besser bezahlte Branchen mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. Nun fehlen der Gastrobranche Hunderttausende.
Nasrin Sheikhi ist eine Künstlerin aus dem Iran. Und damit kommen wir thematisch sozusagen zu Beginn unserer Sendung zurück. Sheikhi lebt inzwischen im Exil in den USA und versucht von dort aus ihre Landsleute, die gegen das Regime demonstrieren, zu unterstützen. Mehr über diese Ausnahmekünstlerin gleich bei Corso Kunst und Pop. Ich sage danke bis hierhin. Das war Campus und Karriere. Mein Name ist Stefanie Gebert. Kommen Sie gut durch den Nachmittag.